Herr Jesus Christus, danken möchte ich dir für diese Gelegenheit, für diese Form der Gemeinschaft, für diese Form des Bibelstudiums. Herr, ich danke dir wirklich, weil ich dadurch selbst persönlich so überreich beschenkt bin im Lesen deines Wortes, in dieser Kontinuität, auch in dieser Geschwindigkeit und in dieser Wiederholung und so gründlich bei deinem Wort zu bleiben, beständig bei deinem Wort zu bleiben. Herr, wenn ich nicht darüber predigen und lehren müsste, wäre das schon Segen genug. Diese Zeit der Vorbereitung, auch den Entdecken und Staunen über deine Herrlichkeit, viel, viel mehr ist von dem weiterzugeben und das Zeugnis und ja, zu bezeugen von dem, was du Gutes getan hast, Herrliches getan hast. Danke für dieses Vorrecht. Und ich weiß, Jesus Christus, dass das eine ist das Studieren und das Verstehen, das Annehmen, das andere ist das Lehren, in der Lage sein, des anderen zu vermitteln. Und da bin ich so auf dich angewiesen, eben nicht nur im selber Lesen, sondern genauso auch in dem Weitergeben. Und da bitte ich dich, Herr, lass diese Bibelstunde zum Segen werden. Für jeden, der hergekommen ist, für alle, die sich heute zugeschaltet haben, an allen Orten, wo sie auch sein mögen. Herr Jesus Christus, bitte lass es zum Segen werden und ein Stück weit mehr von deiner Herrlichkeit erkennen, ein Stück weit mehr von diesem Licht sehen, was es bedeutet, Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, was du Großartiges vollbracht hast und warum du über alles erhoben bist und warum du alleine zu preisen und zu rühmen bist. Jesus Christus, in deinem Namen will ich es bitten und auch alles von dir erwarten. Amen. Ihr Lieben, wir können gerne Galaterbrief aufschlagen. Wir studieren gerade die ersten 7 Verse in dem 4. Kapitel, die ersten 7 Verse. Mittlerweile haben wir uns fast durch die ersten 4 Verse durchgearbeitet. Eine Aussage aus Vers 4 steht noch offen und da nehme ich euch gleich ein bisschen noch mit hinein. Und wir wollen diese Aussage nochmal miteinander gründlich anschauen und dann vorwärts gehen. Und so Gott Gnade schenkt und gelingen, würde ich gerne bis Vers 7 heute mit euch durchgehen, dass wir diesen Abschnitt uns gemeinsam arbeiten und gemeinsam anschauen. Also wir studieren Kapitel 4, die Verse 1 bis 7 und sind jetzt gerade bei Vers 4. Ich würde gerne euch den noch einmal vorlesen, Vers 4 und auch bis Vers 7, damit ihr damit mir den Überblick habt und vor allem den Wortlaut der Verse in eurer eigenen Bibel mitlesen könnt. Es ist okay, wenn ich schon ab Vers 3 anfange, weil da beginnt der Satz. Kapitel 4, ab Vers 3 beginne ich und lese bis Vers 7. Das Wort Gottes: So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter den Elementen der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Das sind herrliche, gewaltige Verse. Ich denke auch mittlerweile gut bekannt, auch davor schon gut bekannt. Und trotzdem finde ich so reich an Inhalt und geistlicher Wahrheit, dass ich es kaum schaffe, an einem Stück darüber zu gehen und das alles zu sagen, zumindest was mir da wichtig geworden ist und was ich in diesen Versen entdecke. Diese Verse passen sehr, sehr gut in unsere Zeit, die wir gerade begehen, hinein in die Adventszeit. Wir leben in der Erwartung, in dem Fall in dem Gedenken an dieses Warten für das erste Kommen Jesu. Es ist geschehen, es ist passiert, er ist gekommen. Und davon redet auch Paulus hier, wenn er sagt, als die Fülle der Zeit kam. Der Zeitpunkt hat sich erfüllt, das Warten, das Jahrhunderte, tausende lange Warten auf den Erlöser, auf den Messias. Dieses Warten war zu Ende und Christus kam. Die Zeit wurde erfüllt und es ist geschehen, das, was Gott verheißen hat. In dieser Weise, wenn wir heute Advent feiern, dann warten wir schon auf diesen einen Tag, wo wir ganz bewusst an das Kommen Jesu denken, an seine Geburt, an seine Menschwerdung, was wir meistens am 24., am 25., andere Familien vielleicht am 26. begehen. Also ganz bewusst dieses Denken. Aber wir erinnern uns an das, was geschehen ist. Es ist geschehen, es ist Vergangenheit. Zugleich aber, wenn wir diese Zeit begehen und Adventszeit feiern, dann immer in dem Bewusstsein, dass Jesus nochmal kommen wird. Und von daher warten wir wirklich, es ist noch nicht geschehen. Er kam in Niedrigkeit und darauf hat die Menschheit gewartet. Die Propheten haben darauf gewartet, die wahren Kinder Gottes haben auf den Messias gewartet und er kam. Und so wird er kommen, nicht mehr in Niedrigkeit, sondern kommt in Herrlichkeit. Und darauf warten wir heute. Ja. Wir wissen ebenfalls nicht ganz genau, wann es sein wird. Wir haben kein Datum. Wir können nicht sagen, am 24. Dezember in dem Jahr und so wird er wiederkommen. Wir wissen aber, dass er kommen wird. Und so leben wir in dieser Adventszeit. Und ich denke, es ist gut, wenn wir auch durch diese Verse an das erinnert werden, aber was das erste Kommen Jesu betraf. Also warum gibt es diese zwei Kommen? Warum kam er in Niedrigkeit? Warum wurde er Mensch? Und von daher sprechen diese Verse sehr gut da hinein. Und ich bin davon überzeugt, dass, obwohl wir diese Wahrheit glauben, ein tieferes Verständnis dieser Wahrheit uns fest im Glauben machen wird und eine größere Dankbarkeit in uns schaffen wird, muss an zwei Zeugnisse jetzt in dieser Woche dran denken. Nach der letzten Bibelstunde schrieb mich eine liebe Schwester an und sagte, in meinem Herzen war noch nie so viel Dankbarkeit und Lobpreis wie danach. Boah, habe ich mich gefreut. Der Herr hat Gnade geschenkt, dass sie eben diese Herrlichkeit, was Christus für uns beim ersten Kommen auf sich nahm und auch für uns tat, schaffte in ihr einen Lobpreis und Dankbarkeit im Herzen. Da habe ich dem Herrn wirklich dafür gedankt. Auf der anderen Seite auch eben ein anderer Bruder, der mich schrieb und der nochmal einen anderen Hintergrund hatte, der kommt aus dem Katholischen. Und für ihn war das ebenfalls so herrlich und er war sehr dankbar für die Klarheit. Die hören und lesen solche Worte nochmal aus einer anderen Perspektive. Und ich bin froh, dass dieses Wort zu jedem spricht, auch in jeder Situation und jedem den Trost gibt, den es braucht. Jesus Christus ist Mensch geworden und was das bedeutet, erklärt Paulus uns in diesen Versen. Und ich hole euch gedanklich nur ganz kurz ab. Vorher hieß es, dass alle bis zu diesem Kommen Jesu unter dem Gesetz waren und dass dieser Zeitpunkt eben kommen sollte, wo die Kinder Gottes nicht mehr unter dem Gesetz sind. Unter dem Gesetz ist man gleich einem Sklaven, versklavt. Ist man kein Herr, ist man auch kein Sohn in dieser Art und Weise, dass man einen Anspruch auf ein Erben hat, sondern man ist ein Sklave. Der von Vater festgesetzte Zeitpunkt sollte aber die Wendung bringen und jeder, der ein Kind Gottes ist, oder wird dann zu diesem Zeitpunkt in die Stellung eines Sohnes Gottes gestellt. Er wird also vom Gesetz, von dem Zuchtmeister beziehungsweise von dem Vormund, Verwalter, wird er befreit oder herausgenommen und wird in diese besondere Stellung gestellt. Mit dieser Stellung als Sohn hat er das Recht, einen Anteil an all dem zu haben, was der Vater hat, nämlich an dem Erbe. Und das Erbe in dem Kontext ist alles, was Gott versprochen hat in den Verheißungen. Zusammengefasst reden wir gerade im ersten Johannesbrief davon vom ewigen Leben und dem allem, was eben dazugehört. Und dieser Zeitpunkt, diese Zeitenwende sollte dann geschehen, wenn eben Christus in diese Welt, der Sohn Gottes in diese Welt kommen sollte. Das ist der Zeitpunkt der Befreiung der Kinder Gottes von dem Gesetz und von dieser Vormundschaft. Und darum spricht Paulus und diese herrliche Formulierung, als die Zeit erfüllt war und dann heißt es, sandte Gott seinen Sohn. Und das haben wir uns letztes Mal oder vorletztes Mal schon angeschaut, ist sehr, sehr wichtig, weil hier reden wir von der Göttlichkeit Jesu. Wir reden von einer göttlichen Natur. Hier heißt, sandte er seinen Sohn. Ich habe heute auch nochmal darüber nachgedacht, lag da und in der Vorbereitung auch nicht geschlafen und dachte über diesen Punkt nach und sagte, da habe ich mir gedacht, wir finden nirgendwo in der Bibel den Verweis, sandte Gott sein Kind. Wir finden in der Bibel nirgendwo einen Hinweis, dass Jesus Christus Gottes Kind ist. Finden wir nicht. Wir sind Kinder Gottes, Jesus Christus nicht. Wir finden nur einen Bezug darauf und das heißt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, nicht Kind Gottes. Das ist der wesentliche Unterschied zu unserer Stellung und seiner Stellung. Jesus ist der Sohn. Wir sind zwar Söhne, aber dadurch Kinder, aber Jesus Christus ist nicht ein Kind Gottes. Er ist ein Kind von Maria. So, das ist das, er ist ein Kind der Maria. Und hier werden uns in diesem ein, zwei Sätzen wird so viel wichtige Wahrheit gelehrt, nämlich das Erste, wenn das heißt, dass der Vater seinen Sohn sandte, dann bedeutet es, dass der Sohn vorher existiert hat, dass er von Ewigkeit bei Gott war und vor Ewigkeit Gott ist und dass dieser ewige Gott Mensch geworden ist, also gesandt wurde, er kam. So, und dann sagt uns die Schrift, wie kam er zu uns? Und dann sagt sie, geboren von einer Frau oder besser übersetzt, geworden von einer Frau. Das heißt, dieser ewige Sohn, der ewig Existierende, der ewige Gott wird Mensch und er wird Mensch. Ja, er wird Kind. Das Kind von Maria, das Kind von einer Frau. Und damit sind diese beiden Naturen Jesu deutlich gemacht und beides ist so, so wichtig. Und ich habe etwas darauf letztes Mal wirklich gepocht und auch wenn ich bin davon überzeugt bin, dass wahre Kinder Gottes dieses Zeugnis in sich haben, dass sie das glauben, was sie mit dem Verstand letztendlich nicht wirklich erfassen können, dass Jesus zugleich Gottes Sohn ist und zugleich der Menschensohn ist, zugleich 100% die Natur Gottes hat, unfehlbar, sündlos, rein, heilig und zugleich zu 100% die Natur des Menschen hat, fehlbar, sündbar, also in der Lage ist zu sündigen, in der Lage ist versucht zu werden, in der Lage ist müde, schwach, krank und. All diese Dinge zu gleicher Zeit. Schwierig für uns, das in Einklang zu bringen, aber die Bibel lehrt genau das und das ist eine wichtige Wahrheit. Und ich wiederhole mich nur kurz an dieser Stelle. Warum ist sie wichtig? Weil der Glaube an diese Wahrheit entscheidet über unser Leben und unseren Tod. Denn wenn Jesus beides nicht ist und wir das nicht glauben, dann kann das Erlösungswerk nicht vollbracht geworden sein. Das Opfer, das Jesus da brachte, musste heilig, rein, sündlos sein. Darum musste von Gott sein. Darum brauchte die Natur Gottes nur ein heiliges Opfer dargebracht. Und genauso aber musste es ein Mensch sein, der für uns stellvertretend sterben konnte. Und könnte Jesus nicht sterben, wenn er kein Mensch gewesen wäre. Er hätte das nicht für uns tun können, worüber wir gleich miteinander reden werden, wenn er nicht Mensch geworden wäre. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich habe euch versucht, da aufzuzeigen, dass wer das leugnet, dass Jesus wirklich Mensch geworden ist und nicht nur ins Fleisch gekommen ist, also das heißt, er hat sich nicht nur irgendeine körperliche Hülle ausgeliehen, sondern er wirklich mit allem, mit all seiner Natur, mit all seinem Wesen 100% Mensch geworden ist. Wer das leugnet, kann kein Kind Gottes sein. Im Gegenteil, die Bibel sagt sogar, er ist ein Gegner des Christus und ist sogar ein Antichrist, um in den Worten des Paulus zu sagen. Ich lese euch nochmal als Erinnerung diese Stellen. 1. Johannes Kapitel 4, für all diejenigen, die gerade nicht die Sonntagspredigt mitverfolgen, will ich an dieser Stelle das euch nochmal zeigen. 1. Johannes Kapitel 4, ich lese ab Vers 1. Da heißt es, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hierin erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und er ist schon in der Welt. So seit der Zeit des Johannes geschah nämlich genau das, dass auf viele Arten und Weise viele falsche Verführer und falsche Propheten in diese Welt ausgegangen sind, durch den antichristlichen Geist angetrieben, die ein Anliegen hatten, die Göttlichkeit Jesu und die Menschlichkeit Jesu in Frage zu stellen. Entweder so oder so. In beiden Fällen heißt es, das sind Antichristen. Und sie gab es schon zur Zeit des Johannes und gibt es bis heute. Auf irgendeine Art und Weise die Göttlichkeit Jesu in Frage zu stellen oder die Menschlichkeit Jesu in Frage zu stellen, spielt keine Rolle. Meistens gibt man da immer in Extreme. Ja, entweder das oder das. Zur Zeit des Johannes, wissen wir, gab diese gnostische Lehre, die gesagt hat, Jesus ist Gottes Sohn, das war keine Frage für sie, kein Zweifel, aber sie konnten nicht glauben und nicht sich vorstellen, dass er auch 100% auch Mensch war, dass er einen menschlichen Leib angenommen hat, dass er wirklich Mensch geworden ist, das war für sie undenkbar. Also sagten sie, er hat sich nur einen menschlichen Körper ausgeliehen. Gott ist Geist, Jesus ist Geist. Der Geist Jesu kam in einen Menschen mit Namen Jesus von Nazareth, das war ein toller, aber irgendein Mensch, und war in diesem Menschen. Und durch diesen Menschen hat Jesus der Geist alles getan. Und bevor er, dieser Mensch von Jesus von Nazareth am Kreuz starb, verließ der Geist Jesu. Und somit ist Jesus nie gestorben, sondern nur dieser Mensch von Nazareth. Denn Gott kann ja nicht sterben. Jesus kann nicht sterben. Das ist der Sohn Gottes. So, das ist die Art und Weise, wie die Gnostiker das gelehrt haben, zwar bekannt haben, Jesus ist der Sohn Gottes, aber in ihrer Theologie, in ihrem Zeugnis, in ihrem Glauben, was sie geglaubt haben, es verleugnet haben. Und Johannes sagt, das sind Nichtgläubige, das sind Antichristen. Und hier gibt es schon viele. Schon mal damals gab es diese Art. Und es gab wirklich verschiedene Arten und Weise von solchen Lehren, die auf irgendeine Art und Weise versucht haben, Jesus Christus von seinem Wesen oder etwas von seinem Wesen abzusprechen. Es ist, bis heute ist es so. Und die Fülle, es gibt keinen Punkt in der Kirchengeschichte und in unserem Glauben, der so oft und so auf so viele Arten und Weise angegriffen wurde, wie die göttliche und die menschliche Natur Jesu. Bezüglich des Heiligen Geistes oder der Vaterschaft Gottes oder gibt es nicht so viele Streitpunkte, Angriffe, Lehren wie bezüglich, wer Jesus Christus ist. Und das ist der Grund, warum der Antichrist, das ist der Geist des Antichristen. Und der Teufel sendet seine Boten in diese Welt, weil er ganz genau wusste, wenn hier ein falsches Verständnis und ein falscher Glaube ist, gibt es keine Rettung für Menschen. Und er verführt darin, dass viele glauben, sie an einen christlichen Glauben haben, sie den Namen Jesus sogar bekennen, aussprechen, sogar sagen, er ist der Gottessohn. Aber er macht es so raffiniert, dass sie in ihrem Irrglauben, was er ist und getan hat, sie eine Unwahrheit hineinbringen und dadurch sie vom ewigen Leben ausschließen. Das ist die wirkliche List und das ist der Teufel. Er ist sehr, sehr listig. Er kommt nicht daher und sagt, glaub nicht an Jesus. Das macht er nicht. Dann sagen wir, natürlich glauben wir an Jesus. Der weiß ganz genau, damit kommt er nicht vorwärts. Also beginnt er etwas über Jesus zu lehren, das so ähnlich klingt und christlich klingt, aber in dem Wesen tief antichristlich ist. Und das ist die Wichtigkeit, die Mündigkeit, die wir brauchen, dass wir diese Dinge unterscheiden können. Und wenn wir sagen, wir leugnen, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, dann müssen wir einfach verstehen, was bedeutet im Fleisch? Und darum habe ich versucht, auch letztes Mal euch nochmal zu zeigen, warum ich davon überzeugt bin, dass die Lehre der unbefleckten Empfängnis Maria zu tief antichristlich ist. Und gerade dieser Bruder, der mir schrieb, der war so dankbar dafür, weil er aus diesem Katholizismus kommt und er kennt das. Viele verstehen das gar nicht, warum, aber das ist gravierend. Es hat übrigens Konsequenzen für ihn. Die Familie hält ihn für verrückt. Der muss echt einen harten Kampf kämpfen des Glaubens, ist ziemlich alleine, weil er hier sich klar positioniert und sagt, all das, was ihr tut, ist Götzendienst. Mit dem telefonieren dürfen, mit welchen Konsequenzen er nicht nur rechnen muss, sondern welche Konsequenzen er erlebt, weil er an Christus festhält und dann eben sagt, das ist Götzendienst, was ihr betreibt. Ich möchte gar nicht da zu viel da eingehen, aber das Zeugnis war gewaltig, was er für Schritte tun musste und getan hatte, um die ganzen Götzenbilder und alles aus der Wohnung und rauszuschmeißen und damit auch alle Mutter und alle zu verärgern und so weiter und so fort. Es ist gravierend, denn es heißt im Galaterbrief, übrigens 2. Johannes, findet ihr übrigens das Gleiche wieder, bevor ich wieder zurückgehe, ich lese 2. Johannes, ich lese ab Vers 7 noch einmal vor, als zweiten Zeugen, da heißt das, denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Seht ihr das? Dies ist der Verführer und Antichrist. Das Thema ist wieder, Jesus Christus ist nicht im Fleisch gekommen. Und dann kommt diese Ermahnung, und da sind wir parallel gerade sehr in diesem Thema, Vers 8. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Man kann viel behaupten, wenn man an diesem Punkt ein falsches Verständnis, einen falschen Glauben hat, dann hat man weder den Sohn noch den Vater. Man kann es behaupten, aber es ist in Wahrheit nicht so. So, ihr versteht hoffentlich, wie wichtig dieses Thema ist. Und das hat eben was mit dieser Menschwerdung. Also Jesus Christus, vom Vater gesandt, heißt, er ist vom Vater gekommen, er ist in diese Welt gekommen, er existierte vorher und hatte die göttliche und hat die göttliche Natur. Und dann heißt es eben, Galater Kapitel 4, wir gehen wieder jetzt in unseren Text hinein, Galater Kapitel 4, Vers 4 heißt es, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Das ist das Zweite. Er nahm die göttliche, die menschliche Natur, vollkommen die, wirklich die menschliche Natur. Das ist absolut wichtig. Das ist genau der Knackpunkt, wo viele scheitern. Und übrigens eben die katholische Kirche. Sie tut sich so schwer zu glauben, dass Jesus die völlige menschliche Natur annahm, und zwar von der Maria. Dass sie sagen nicht, oh, der hat nur eine Hülle angenommen. Das machen die Gnostiker. Diesen Fehler wollten sie ja nicht machen. Gegen sie haben sie sich selbst positioniert. Also gehen sie einen anderen Weg und sagen, wenn Jesus die Natur Marias angenommen hat, dann muss ja die Natur Marias aber sündlos gewesen sein, damit er eben sündlos war. Also sagen sie, Maria wurde sündlos geboren. Maria hatte keine Veranlagung zur Sünde, sie hatte keine Sünde und sündigte nie. Das ist die katholische Lehre von der Maria, und dadurch wurde Jesus Christus sündlos, war sündlos, hatte die göttliche Natur und hat eben keine Vermischung sozusagen, weil er nichts von der Maria übernahm, beziehungsweise nichts Böses von der Maria übernahm. Er konnte von ihr nichts Böses übernehmen, weil die Maria und in der Maria nichts Böses war. Wisst ihr, warum das so wichtig ist, zu verstehen, dass das eine Lüge ist und eine gefährliche Lehre? Wenn nämlich das wahr wäre, dann hätte Jesus für dich und für mich niemals die Sünde überwinden können. Wenn Jesus nicht in der Gleichheit der Gestalt gekommen wäre wie du und ich, dann hätte niemals das für dich und für mich tun können, was Gott von dir und von mir erwartet, was nach der Gerechtigkeit im Anspruch des Gesetzes notwendig ist. Das ist, aus diesem Grund kam Jesus in diese Welt, aus diesem Grund wurde er von einer Frau genommen, damit er so wird in allem gleich wie du und ich, damit er in allem versucht werden musste, in allen Prüfungen ausgesetzt und noch mehr, wie die du jemals erlebt hast und erleben wirst. Nachdem er alles das durchgemacht hat, um das für uns zu sein und zu werden, was notwendig ist zur Erlösung. Schaut mal, was es ist. Warum kam Jesus in die Welt? Warum Weihnachten? Was ist der Grund der Menschwerdung? Warum musste er von einer Frau geboren werden und somit die Natur der Frau Maria und somit des Menschengeschlechts annehmen? Warum war das so wichtig? Lest mit mir jetzt den zweiten Teil. Sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz. Das ist der Grund, warum er Mensch wurde. Er musste unter das Gesetz kommen. Er musste unter dem Gesetz geboren werden. Und nun nebenbei, für wen ist das Gesetz gegeben? Hat Gott das Gesetz für sich selbst gegeben? Hat Gott das Gesetz für den Sohn gegeben? Für wen wurde das Gesetz gegeben? Für den Menschen. Für den Menschen wurde es gegeben. Und wir wissen warum, haben wir intensiv durchgearbeitet vom Fluch des Gesetzes, dem Zweck des Gesetzes, was der Zweck, warum Gott überhaupt dieses Gesetz gegeben, haben wir wirklich durchgekaut. Das Gesetz wurde für Menschen gegeben. Es gibt so eine herrliche Stelle, ich glaube Johannes 10 steht es, wo Jesus sich selbst, Jesus erklärt ihn dass er vom Vater gekommen ist, und sie leugnen all das, und dann die sagen, oh, du erklärst dich zum Sohn Gottes, das ist Gotteslästerung, sie wollen ihn dafür töten. Und dann sagt er, wieso wollt ihr mich töten? Was habe ich getan? Dass ich habe gute Werke getan, für welches Werk werdet ihr mich töten? Sagen sie, für ein Werk wollen wir dich nicht töten, sondern dass du sagst, du bist der Sohn Gottes. Darum wollen wir nicht töten. Und dann zitiert er Jesus und sagt etwas, steht nicht in eurem Gesetz. Und ich finde diese Formulierung sehr fein. Er sagt nicht, steht nicht im Gesetz. Er sagt, in eurem Gesetz geschrieben, und ihr seid alle Söhne Gottes. Wenn das Gesetz schon sagt, ihr seid Söhne Gottes, wie viel mehr trifft es mich, warum wollt ihr mich dann töten? wenn ich diesen Anspruch nehme, denn das Gesetz schon sagte, dass es gibt nämlich Söhne Gottes. So, dann natürlich konnten sie jetzt ihn nicht sofort töten, haben das auf einem anderen Wege getan, aber was Jesus sagt, es steht nicht in eurem Gesetz. Es ist für euch gegeben, es ist euch gegeben, nicht für Gott. Gott muss nicht von der Sünde überführt werden. Gott muss nicht, die Sünde muss bei Gott nicht zunehmen, geschweige nicht bei seinem Sohn. Die sind von ihrem Wesen heilig. Gott kann nicht versucht werden. Aber wer schon? Mensch. Also musste Jesus was werden? Mensch. Er musste Mensch sein. Es ging nicht anders. Er musste es sein. Sonst gäbe es keine Erlösung. Also, wenn es hier heißt, unter dem Gesetz, dann bedeutet das, Jesus wurde Mensch, damit er unter das Gesetz kommt. Der ganze Galaterbrief und die ganze Thematik, mit dem wir uns auseinandersetzen, ist ja, was ist die Stellung des Gesetzes? Wie verstehen wir das Gesetz im Evangelium? Dürfen wir es hinzufügen, Dinge für uns in Anspruch nehmen? Ist das unser Maßstab? Und. Wir haben darüber wirklich viel Zeit verbracht mit diesem Studium. Aber jetzt kommt der Punkt, hier heißt es, Jesus wurde Mensch, von einer Frau geboren, damit er unter das Gesetz kommt. Denn wenn er nicht von einer Frau geboren wäre, wenn er kein Mensch wäre, könnte er nicht unter das Gesetz kommen. Das Gesetz würde ihm nicht gelten, denn es gilt nur Menschen. Also musste er Mensch werden. Nur nebenbei, an diesem Punkt kommen ja eben viele und sagen, aha, hier steht doch, Jesus kam unter dem Gesetz. Also Jesus lebte unter dem Gesetz. Also sind wir auch aufgefordert, natürlich automatisch was zu tun. Dann müssen wir natürlich auch unter dem Gesetz leben, weil Jesus hat ja unter dem Gesetz gelebt. Wir sind Jünger Jesu. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Das ist ungefähr ein Jahr her. Dann las ich hier eine Broschüre. Und in dieser Broschüre gab es so einen Anspruch von so einem Lehrer, der gesagt hat, weil Jesus ein Jude war und weil Jesus das Gesetz gehalten hatte, müssen wir auch das Gesetz halten. Übrigens, da müssen wir auch Juden werden. Deswegen Beschneidung und. Ist ja, das ist die Argumentation. Wer so argumentiert, hat nie verstanden, warum Jesus Mensch geworden ist und warum er unter dem Gesetz sein musste. Warum kam er unter das Gesetz? Warum hielt er das Gesetz? Liebe Geschwister, es ist so wichtig, damit Jesus die Sünde überwinden konnte. Damit Jesus das Fleisch der Sünde überwinden konnte. Damit er unsere alte Natur überwinden konnte. Musste er erst das werden, um in diesem Fleisch der Sünde, um in dieser Natur, das alles zu tun, was du und ich eben in diesem Fleisch und eben mit dieser Natur alles tun müssten, um gerecht zu werden. Es wird keine Schwierigkeit geben für uns, wenn Jesus wiederkommt, bei seinem zweiten Mal, und das Fleisch der Sünde abgetan wird, oder? Wir bekommen einen neuen Leib der Herrlichkeit. Das Fleisch ist vorbei. Wir werden nur noch Geist. Wer wird mit Sünde kämpfen müssen von euch? Wer wird sagen, oh, heute ist schwierig? Versteht ihr, wir werden in der Herrlichkeit leben und die Sünde wird an uns nichts anhaben können. Das geschieht aber eben in dem Verklärten, in dem Neuen, nicht in dem Alten. So. Das, was geschehen musste, eben in diesem Fleisch der Sünde, musste eine Gerechtigkeit gelebt werden. Gott verlangt es heute, nicht in der Ewigkeit. Ja, seid gerecht. Heute, in dem, was wir sind, in der Gefallenheit des sündigen Fleisches, die Gerechtigkeit zu leben. Wer kann das? Jesus kam, um genau das zu tun. Das ist Stellvertretung. Er kam, nahm deine und meine Gestalt an, nahm dein und mein Wesen an, nahm deine und meine Natur an, mit allem, was dazugehörte, und lebte so, wie das Gesetz Gottes es gefordert hat. Er erfüllt die Gerechtigkeit Gottes. Er erfüllt den Anspruch Gottes. Darum musste er Mensch werden. Ich hoffe, dass es euch mittlerweile sehr klar ist. Wenn jemand sagt, also Jesus ist nicht Mensch geworden und hat somit nicht das Fleisch angenommen und hat nicht wurde nicht eben in unsere Natur hineingeboren und damit leugnet, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, dann leugnet er, dass er für dich und für mich gestorben ist, dass er für dich und für mich die Gerechtigkeit vollbracht hatte. Schaut mal, überlegt euch mal. Das ist für mich ein aktuelles Beispiel. Muss mich halt momentan sehr intensiv damit beschäftigen, weil erschreckenderweise diejenigen, die aus dem Katholizismus rauskommen, sind so dankbar diese Wahrheit. Und wie viele sind gerade so blind und laufen da hinein. Und damit nehmen sie diese Lügen an und diese Verführung an. Schaut mal, da wird nicht geleugnet, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er gestorben ist und all diese Dinge. Wird bekannt. Überhaupt. Das ist jetzt nicht, wo man sagt, oh, offensichtlich. Aber es wird so gelehrt und so listig gelehrt, dass am Ende dieser Lehre, zu wem muss man beten? Zu Maria. Wer ist die Stellvertreterin? Die Maria. Wer rettet uns aus der Stunde der Not? Nicht die Maria. Jesus Christus. Aber um zu Jesus Christus zu kommen, brauchst du Maria. Versteht ihr? Da wird nicht über Jesus Christus, den lassen sie stehen, aber sie schaffen, dass man keinen Zugang zu ihm hat, nur durch ihre eigene Institution oder Lehre und in dem Fall die Lehre von der Maria. Damit sagen sie aber, und jetzt in der Konsequenz, dass Jesus niemals deine und meine Natur angenommen hat. Damit sagen sie, dass Jesus niemals im Fleisch war, sondern nur ins Fleisch gekommen ist. Damit sagen sie aber, dass er nie das getan hat im Fleisch, was für dich und für mich notwendig ist. Versteht ihr, wie wichtig hier der Unterschied ist und vor allem, wie genau wir das prüfen und schauen müssen? Und das ist jetzt Katholizismus. Wir können zu den Zeugen Jehovas gehen, zu den Mormonen gehen, zu den Islam gehen, spielt keine Rolle. Überall, wo irgendjemand Christus für sich in Anspruch nimmt. Schaut genau, was sie darüber sagen, wer er ist. Nur als Beispiel. Dann heißt es ja, er ist nicht Gott, sondern nur ein höherer Engel. Das ist eine andere Art. Und die können danach behaupten, was sie wollen, dass er gestorben ist und gelitten hat. Zwar am Pfahl, aber nicht am Kreuz. Das ist sowas von egal. Darüber diskutieren wir nicht. War das ein Kreuz oder war das ein Pfahl? Das ist die Diskussion. Aber es beginnt damit, dass sie leugnen, dass er die göttliche Natur hat. Damit ist alles obsolet, sagt man das. Dann ist es vorbei. Dann brauchen wir darüber nicht diskutieren und beweisen, nein, das war doch ein Kreuz oder kein Kreuz. Total unwichtig. Denn selbst wenn er nach ihrer Lehre gestorben wäre, dann hätte er keine Erlösung hervorbringen können, wenn er nicht vollkommen Gott wäre. Eine andere Art der Irrlehre. Und diese Dinge sind voll in dieser Welt. Auf irgendeine Art und Weise wird entweder zu der Wahrheit hinzugefügt oder von der Wahrheit weggenommen und das Erlösungswerk Jesu Christi wird verfälscht. Es wird zu einem anderen Evangelium. Und dann ist der Fluch drauf. So entscheidend, was wir glauben, wer Jesus Christus ist. Lass mich ein, zwei Dinge hinzufügen. Also, Jesus musste Mensch werden, damit er unter das Gesetz kommt. Ich lese euch gleich eine der herrlichsten Aussagen und Erklärungen, was das betrifft. Um Mensch zu werden, um das Gesetz zu kommen. Wie kommt dir Jesus unter das Gesetz kommen? Wie musste er zur Welt kommen? Durch wen musste er zur Welt kommen? Wo musste er zur Welt kommen? Und um unter das Gesetz zu kommen. Er musste von einer Frau geboren werden, richtig? Das ist das Erste. Von welcher Frau? Von der Maria. Warum von der Maria? Weil sie aus dem Geschlecht Davids kommt. Aber warum ist das so wichtig, abgesehen davon, dass die Königslinie ist? Wer war David? Aus welchem Stamm kommt? Aus Juda. Was musste Jesus sein, unter dem Gesetz zu sein? Ein Jude. Er muss ein Jude sein. Denn wäre er irgendwo von irgendeiner Frau, von irgendjemand zur Welt gekommen, was wäre er nicht? Er wäre nicht unter dem Gesetz. Und er könnte was nicht hervorbringen? Die Erlösung. Jesus musste unter das Gesetz kommen. Also musste er von einer jüdischen Frau, jüdischen, richtig? Jüdischen Frau, jetzt sage ich es dreimal, geboren werden, damit er unter das Gesetz kommt. Er musste also nicht nur von ein Jude sein, er musste ein Israelit sein, oder? Denn wem gab Gott das Gesetz? Israel nach dem Fleisch. Oh, das Gesetz bekam das Israel nach dem Fleisch. Was musste Jesus werden? Ein Israelit nach dem Fleisch, um in im Fleisch das Gesetz, das Gott dem Fleisch gegeben hatte, zu überwinden. Könnt ihr mir folgen? Darum ist es so wichtig, dass die Bibel das lehrt und sagt, denn der Messias kommt wo? Von wo? Aus den Juden. Immer wieder bezeugt die Schrift und sagt, denn der Messias kommt aus den Juden. Und wir sagen, ja, okay, die extra Gruppe oder extra Volk oder was weiß ich. Und dann sind wir eben mittlerweile sehr vorsichtig, was das anbelangt. Es ist notwendig, dass der Messias aus den Juden kommt. Es ist notwendig, dass er ein Israelit nach dem Fleisch ist. Warum? Weil ihnen wurde das Gesetz gegeben. Gott hat sich also nicht nur ein Volk erwählt, hat ihnen nicht nur das Gesetz gegeben als Beispiel, um zu überführen von ihrer Sündhaftigkeit, nimmt aus den Völkern ein Volk, demonstriert an ihnen ihre Unfähigkeit. Und jetzt nimmt Gott dieses Volk, das die Sündhaftigkeit und die Sünde so repräsentiert wie kein anderes. Deswegen sagt Gott, ihr habt schlimmer getrieben wie jedes andere Volk. Und jetzt kommt er in dieses Volk. Er kommt in diese Familie. Er kommt in diese Nation. Warum? Er zeigt nicht nur, guck mal, das ist ein Beispiel für Sünde. Er sagt, das ist auch Erlösung. Denn da, wo das Gesetz ist, da ist die Gnade umso größer. Also kommt er unter das Gesetz. Er kommt unter das Gesetz, um zu sagen, davon werde ich euch befreien. Jesus kam nicht unter das Gesetz, damit du und ich wissen, aha, er ist ein Jude, also auch Proselyt werden. Aha, er hat das Gesetz gehalten, also müssen wir auch das Gesetz halten. Nein, er kam in das Geschlecht Jude, in das Volk Israel. Er kam unter das Gesetz, damit er das tut, was nicht mal ein Jude tun kann. Darf ich euch das ein bisschen zeigen? Nicht Bekannten, aber ich weiß es nicht, wie es euch dabei geht. Keine Ahnung. Für mich ist es so, ich kann nicht sagen, wie oft ich das Buch hier schon gelesen habe. Den Römerbrief habe ich 4 Jahre lang in der Bibelstunde gelehrt. Und zwar jeden Mittwoch 2-mal. Also vormittags um 15 Uhr und abends um, ich glaube, 17 Uhr. Also mindestens 2-mal. In einem Hauskreis, glaube ich, 2-3 Jahre. In dem nächsten Hauskreis noch einmal. Ich weiß nicht, das war einer meiner ersten Briefe natürlich. Jetzt ist so, jetzt lese ich das und ich schlage Römer auf, weil da klingelt irgendwas. Und ich denke nicht, oh, habe ich schon so oft gelesen. Ich lese und es ist so herrlich, in diesem Licht noch herrlicher, als es bisher schon war. Jetzt denke ich, jetzt würde ich das gern vorlesen, aber die denken, das haben wir doch schon so oft gelesen. Aber es ist so gut. Und ich bete und hoffe, dass wir das Wort Gottes aufs Neue in diesen Stellen lesen, dass ihr mit diesem Verständnis diese Stellen nicht nur mehr liebt, sondern vielleicht auch mehr Licht da hineinkommt, dass da einfach mehr drin steckt als das, was wir bis dahin schon in diesen Versen erkannt haben. Darum bitte ich euch, mit mir Römer aufzuschlagen und ich nehme euch zuerst mal kurz in Kapitel 2, okay? Erinnert euch, auch das haben wir in der Bibelstunde schon gemacht, Kapitel 1, die unmoralischen, gell? Dann kommen die moralischen. Und dann nimmt Paulus sich Zeit und zeigt nicht nur, dass die unmoralischen Heiden und die moralischen Heiden alle gerichtet sind, sondern auch die Juden gerichtet sind. Und warum? Weil sie das Gesetz haben. Schaut mal Kapitel 2, Vers 17. Wenn du dich einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst, und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt. Wenn man ein Jude ist, worauf stützt man sich? Aufs Gesetz. Das ist so viel. Weil ein Jude ist unter dem Gesetz. Er ist unter das Gesetz geboren, ob er will oder nicht. Per Abstammung nach dem Fleisch gehört jeder Jude unter das Gesetz. Darum musste Jesus ein Jude sein, von einer Frau geboren, aus dem Stamm David, aus dem Stamm Juda. So, damit er unter das Gesetz kommt. Das ist Gottes Wille. Und dann, was ist aber der Vorzug der Juden? Schaut mal Kapitel 3, Vers 1. Ich will euch noch auf ein, zwei Dinge aufmerksam machen. Was ist der Vorzug? Kapitel 3, Vers 1. Was ist nun der Vorzug der Juden oder was für ein Nutzen der Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht, denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden und so weiter. Was ist der Vorzug der Juden? Sie haben alles von Gott als erstes bekommen. Die Aussprüche Gottes, was ist das? Das Gesetz. Sie kennen den Willen Gottes. Gott hat ihnen den Willen Gottes offenbart. Das ist die Stellung eines Juden. Gott hat ihn zuerst sich den anvertraut, damit alle durch sie und in ihn, was Gott da tut, alle davon lernen, was Gott ist, was Gottes Gerechtigkeit ist, was die Sündhaftigkeit des Menschen. Gott hat das ihnen zuerst anvertraut. Also musste Jesus ein Jude werden, denn Gott hat zuerst ihnen das alles gegeben, das Gesetz. Das Gleiche bezeugt er in Römer Kapitel 9. Weiter werden wir nicht gehen, sondern werden gleich ein bisschen zurückblättern. Aber das möchte ich euch noch vorlesen. Als Paulus sich für die Stellung einsetzt, heute für die Juden zu kämpfen, dass sie zum Glauben kommen, nicht irgendwann mal, wenn die Heiden weg sind. Heute, schaut mal, was er schreibt, Kapitel 9, Abvers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. Ich ziehe noch kurz an. Wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlich Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein, von Christus weg, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Jetzt verstehen wir, eine natürliche, fleischliche Nachkommenschaft, menschliche Nachkommenschaft. Paulus ist ebenfalls, er ist auch ein Jude. Also, das ist Herkunft nach dem Fleisch. Und jetzt sagt er, und wer sind die? Die Israeliten sind. Und dann sagt er, deren die Sohnschaft ist und deren die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißung, deren die Väter sind. Also jetzt zählt er, was alles zu einem Juden gehört. Was, wenn man ein Jude ist, was gehört alles dazu? All diese Privilegien, Anführungsstrichen, die Vorzüge, ihnen gilt all das zuerst. Und er fasst nochmal alles zusammen und redet Herrlichkeit, Bündnisse, Gesetzgebung. Er redet sogar von Sohnschaft, von Verheißungen. Das gehört Israel. Okay? So, das sagt er. Und jetzt kommt eine gewaltige Aussage. Vers 5. Deren die Väter sind. Wer sind die Väter? Abraham, Isaak und Jakob. Und jetzt sagt er, und aus denen dem Fleisch nach, der Christus ist, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Was für eine gewaltige Aussage. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, was er in so einem Nebensatz geschwind sagt. Hier, genau das, über was wir hier reden, hat er in einem Satz gesagt. Er sagt, Jesus Christus ist nämlich dem Fleisch nach, dem Körper nach, also der menschlichen Natur, ein irdischer Israelit. Und zugleich ist er was? Gott. Das ist nicht Gott gepriesen von Ewigkeit, das ist nicht sein Lob, sondern er redet über Jesus. Wer ist Jesus? Dem Fleische nach, von der Natur, ein Israelit. Und somit gelten ihm was? Alle Bündnisse, Gesetzgebung, Verheißung, Sohnschaft, alles. Aber nicht nur das, er ist Gott und darum gepriesen in Ewigkeit. Beide Naturen, sagt er, das ist Christus hier, von dem ist hier die Rede. Nur schnell an dieser Stelle, falls du jetzt da sitzt und gedanklich nicht abgeschweift bist, sondern bei mir geblieben ist und vielleicht weitergehst und sagst, ah, aber haben wir gelernt, dass Israel nach dem Fleisch doch gar nicht die Verheißungen und die Hoffnungen und das hat doch Israel nach dem Fleisch alles gar nicht. Warum sagt Paulus hier? Wenn dich das durcheinander gebracht hat und du dann nicht mündig genug bist, dann darfst du einfach auf Vers 6 weiterlesen, dann hört es nämlich nicht auf. Und Paulus wird erklären, aber stopp. Nicht jeder, also stopp, nicht im Sinne von, lies nicht weiter, sondern er sagt, nicht jeder, der nach dem Fleisch ein Israelit ist, ist wirklich automatisch auch ein wirklicher Nachkomme Abrahams. Ist nicht automatisch wirklich ein Kind Gottes. Leila, was fliegst du da hinten im Flur rum? Lies mal mit mir ab Vers 6, das galt der Leila übrigens, nicht euch, gell? Sie fliegt gerade wie ein Vogel, so nach rechts von links. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israeliten, auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern in Isaak wird die Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung sind Nachkommen. Das heißt, die Kinder des Geistes, das ist Verheißung. Also, wenn er auch sagt, nach der natürlichen Nachkommenschaft, ja, Israel, und da kommt Jesus her, nach dem Fleisch, Da kommt, er ist ein Israelit. Und dann geht Paulus weiter und sagt, aber, wir müssen das begreifen, damit bedeutet nicht jeder automatisch, der ein Jude ist, ist automatisch ein Kind Gottes, sondern nur die, die so wie Isaak sind. Und darüber haben wir schon tausendmal geredet. Wie Isaak. Und das hat was mit der Geburt, mit der Verheißung, mit dem Versprechen, mit der Gnade, mit dem neuen Bund. Haben wir und werden im Galaterbrief das noch einmal durchmachen. Spätestens Kapitel 4, ab 21 wird das nochmal deutlich werden. Aber das ist wichtig, dass wir begreifen. Jesus musste aus der Nachkommenschaft Judas, also ein Israelit nach dem Fleisch sein. Warum? Damit er das Gesetz, das eben Israel gegeben ist, und jedem unter diesen Fluch stellt, zu überwinden und seine Kinder daraus zu retten, ihnen den Geist der Verheißung zu geben und Kindschaft zu geben, Sohnschaft zu geben. Jesus musste sie befreien. Und dann kommt das Evangelium, aber nicht nur sie, sondern auch wir, nämlich auch die Heiden dürfen dazu. Wir werden da hineingepropft. Wir sind keine Extrawurst, auch kein Extravolk, kein Extraplan, kein Extrabund. Nein, nein, nein. Wir gehören dazu, wir werden da hineingepropft. Darum Kapitel 10, 11 und folgende hier. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Schnell zurück, aber nicht in Galaterbrief. Jetzt geht mir mit mir in Kapitel 8. Zwischen diesen Aussagen, die ich gerade versucht habe, euch deutlich zu machen, kommt eine weitere herrliche Aussage. Kapitel 8, Abvers 1, so eine Verheißung, so eine Verheißung. Ich bin mir sicher, ihr alle kennt sie, liebt sie und hoffentlich baut auf sie. Heißt, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1, oder? Lernt auswendig, merkt euch das, schreibt es euch auf, wie auch immer. Ich bitte, dass der Geist auf eure Herzen das schreibt. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die sind nicht mehr unter dem Fluch. Sie sind nicht von Gott verdammt. Wer in Christus ist, ist sicher. Eine herrliche Aussage, oder? Das ist wirkliche Verheißung. An die glauben wir. Jetzt, wie kommt man in Christus? Oder wie passiert das? Warum ist man nicht mehr verdammt, wenn man in Christus ist? Ab Vers 2 wird das erklärt. Und das zeigt, warum Jesus Mensch geworden ist, warum wir Weihnachten feiern. Schaut mal, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt zwei Gesetzmäßigkeiten, zwei Gesetze. Das eine ist das Gesetz des Geistes. Und das bringt was? Leben. Geist bringt Leben. Das ist auf der einen Seite. Und dann heißt es, auf der anderen Seite gibt es ein anderes Gesetz. Und dieses Gesetz bringt was? Tod, Sünde und Tod. Das ist das eine Gesetz, durch den Geist gibt Leben. Das andere Gesetz bringt Sünde und Tod. Das ist das Gesetz des Fluches, das ist der Sünde und der Tod. Aber jetzt heißt es denn, das Gesetz des Geistes des Lebens hat uns in Christus Jesus, da wird das wirksam. Nur da gibt es dieses Gesetz, nur da gibt es diese Gesetzmäßigkeit. Nur in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wenn ich sowas lese, denke ich, ich male es mir an, so bunt in allen Farben, unterstreiche es mir, notiere es mir, schreibe es auf mein Ding hier, alles. Und jedes Mal, wenn ich irgendeine Weise diese Wahrheit für mich nochmal verarbeite, denke ich, hier steht es doch so klar, wie kommt es dazu, dass Kinder Gottes bis heute daran zweifeln, dass sie nicht mehr unter dem Gesetz sind. Keine Ahnung, habe ich mich schon zu viel damit beschäftigt, dass es dann so klar ist, wo ich denke, ich wundere mich darüber, wie kann man das glauben? Ich wundere mich nicht darüber, wie kann man es nicht glauben? Nein, das war genau falsch. Ich wundere mich darüber, wie kann man es nicht glauben? Das ist so, ich stehe da, ich sehe diese zwei Dinge, ich sehe die Bibel und ich denke, das ist so klar, das ist so, anders kann es nicht sein. Wenn ich mich frage, wo bist du? Ich bin hier in Bettringen, stehe auf der Kanzel. Und du sagst, nee, bin ich mir nicht sicher. Und ich denke, hallo, guck mich doch an. Schau, es ist doch, was für ein Beweis muss ich dir geben? Hier, schau mal an, fass es mal an. Es ist doch so offensichtlich, versteht ihr das? Und so gibt es Stellen, da denke ich, warum zweifeln Christen immer noch, dass sie nicht unter dem Gesetz sind? Warum denken sie, sind immer noch darin? Es ist doch so klar, geh doch hin, fass es an, schau es an. Es steht doch so deutlich drin. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Steht da? Hat dich freigemacht. Boah, so klar und so herrlich. Was bedeutet das, Vers 3? Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in der Gestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sandte, um die Sünde im Fleisch zu verurteilen. Das ist so eine herrliche, gewaltige, weitreichende, klare Stelle. Was bedeutet, Jesus wird Mensch, von einer Frau geboren? Warum musste Jesus in diese Welt gehen? Wie oft haben wir Weihnachten gefeiert? Wie oft habt ihr an die Menschwerdung Jesu gedacht? Wie oft habt ihr euch versammelt Lieder gesungen, so alt ihr seid, schätze ich mal? Wie oft habt ihr an Weihnachten Jesus dafür gedankt, für das Geschenk, dass ihr vom Gesetz befreit worden seid? Wann war das Thema? Ich überlege mir heute irgendein Geschenk in der Form, das ausdrückt, ich bin nicht mehr unter dem Gesetz. Paradoxerweise machen wir all das zu einer Gesetzlichkeit. Dabei feiern wir Weihnachten aus dem ersten Grund. Wir sind befreit vom Gesetz. Das muss die Botschaft sein. Das muss leuchten. Das muss besungen werden, das muss verkündigt werden, auf Karten geschrieben werden, nicht einfach nur eine Krippe so süß und all das und Stern, all das ist schön. Aber was bedeutet das? Jesus kam in diese Welt. Warum? Er wurde Baby. Warum Baby? Weil er musste von Baby, also von Mutterleibe an, musste er unter dem Gesetz sein. Also kam er und wurde ein Jude. Und als Baby hat er vollkommen das Gesetz erfüllt. Darum wurde ein Baby. Welches Baby erfüllt vollkommen das Gesetz? Kein einziges. Alles Egoisten. Da ist nichts von Liebe zu Gott und zu dem Nächsten, sondern zu sich selbst. Zack. Und das ist so. Er wurde dann aber nicht nur als Baby, sondern auch als kleines Kind vollkommen sündlos. War er, nicht wurde, war. Dann war er als heranwachsendes Kind, dann als Teenie, als Jugendliche, als Erwachsene, in allem, zu jeder Zeit versucht, doch ohne, versteht ihr, als Kind versucht zu sein und nicht zu sündigen. Wie geht das? Nein, diesen Lolli kriegst du nicht. Nein, dieses Geschenk kriegst du nicht. Nicht zu sündigen. Gegen die Eltern, ich kann mich an meine Weihnachten erinnern. Voller Spannung renne ich ins Wohnzimmer hinein. Alle Folgen, ich weiß nicht, ob ich sie umgerannt habe oder nicht, weiß ich nicht mehr. Das war mir auch so egal. Ich renne ein, ich weiß nur von mir, bis heute steht ein Tannenbaum und ich gehe hin und suche das Geschenk für mich. Ich nehme ein Geschenk und freue mich so darüber. Und dann sagt mir Papa oder Mama, weiß ich nicht mehr, das ist aber nicht für dich, das ist für Jakob. Ich weiß es wie heute, was in meinem Herzen alles da war. Gedanken über Eltern, Gedanken über meinen Bruder. Und das passierte immer wieder bei mir. Keine Ahnung. Das Gras woanders ist immer grüner. Keine Ahnung. Nicht, dass ich keine schönen Geschenke gekriegt habe. Nach wie vor liebe ich Weihnachten und freue mich über die Geschenke. Aber der Punkt ist, wie kann man in all den Situationen leben, als kleines Kind, als ein heranwachsender Teenie, Jugendlicher, der permanent mit Hormonen zu kämpfen hat. Wie geht das? Der nicht mehr mit sich selbst klarkommt, geschweige mit den anderen. Wie geht das? Nicht zu sündigen. Wie geht das? Geht nicht. Warum? Weil das Fleisch nicht nur voller Hormone ist, sondern weil es die Sünde, ein gefallener Mensch ist. Ein sündiger Mensch. Leben im Fleisch der Sünde heißt, das ist es. Unter die Sünde verkauft. Er muss sündigen, er kann nicht anders. Jesus kam in diese Welt und wurde Baby, damit er jede Phase, jede Zeit, jede Versuchung, jeden Umstand deines Lebens durchleben konnte. Darum kam er nicht 3 Tage vor Kreuzigung und dann kam er, starb er und ist wieder auferstanden. Das wäre viel zu kurz. Er musste dein Leben leben. Darüber sprachen wir, als wir über das Abendmahl, über das Brot, das wir brechen, dass er dieses Brot ist, das heißt dein Leben, das für uns ist. Bevor er für uns sterben konnte, musste er für uns leben. Und das ist es, dieses sündlose Leben im Fleisch. Paulus drückt es so gut aus. Er sagt dann, Vers 3 nochmal, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Das Gesetz konnte in dir keine Gerechtigkeit schaffen, konnte dich nicht dazu bringen, dieser Erzieher, dieser Vormund konnte dich nicht dazu bringen, dass du so lebst, wie Gott es fordert, nämlich gerecht. Es war unmöglich vor ihm. Warum? Weil er einen Schüler vor sich hatte, der nicht in der Lage war, es zu tun. Das Fleisch stand permanent im Wege. Das Fleisch war nicht in der Lage, es zu tun, selbst wenn es das Fleisch es wollte. Wisst ihr, das ist Römer 7. Darum erklärt Paulus, was passiert, wenn ein Mensch unter dem Gesetz ist. Im Fleisch erklärt es. Im Fleisch weißt du, ach, das muss ich tun. Ich elender Mensch, ich weiß, was ich zu tun habe, aber ich tue es eben nicht. Kennt ihr das Dilemma? Das ist einer, der im Fleisch und unter dem Gesetz ist. Das erklärt Paulus. Was bedeutet, unter dem Gesetz zu sein? Du weißt permanent, was du zu tun hast, kannst es aber nicht halten. Warum? Du bist im Fleisch der Sünde. Um das zu überwinden, kommt was? Kapitel 8. Nämlich für die, die in Christus Jesus ist, keine Verdammnis. Warum? Weil Jesus dieses Fleisch der Sünde überwunden hat. Wie? Er nahm das Fleisch der Sünde an. Das ist so wichtig, denn das ist dem Gesetz unmöglich, weil das durch das Fleisch kraftlos war. Tat Gott, es ist etwas, was Gott sandte seinen Sohn, sagt Galater hier, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in der Gestalt, wir können auch übersetzen, in der Gleichheit, vielleicht in eurer Übersetzung steht das sogar so, des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte. Darum musste er Mensch werden. Er musste die gleiche Gestalt annehmen der Sünde wie du und ich, menschliche Natur. Die Gestalt, die nicht in der Lage ist, das Gesetz zu halten. Du und ich. Gott kommt, nimmt die Gestalt an und sagt, dann mache ich es für dich in dieser Gestalt. Was du nicht kannst, mache ich für dich. Ist das ein Geschenk? Das ist Weihnachten. Das ist das größte Geschenk. Darum beginnt auch die Erlösung mit Weihnachten. Gott wird Mensch, um das zu tun, was du nicht tun kannst. In deinem Leib, wenn du mit dir haderst, hier verstehe ich. Aber weißt du was? Jesus weiß das, Gott weiß das. Und darum hat Gott gesagt, ich komme so wie du. Ich komme und ich werde wie du. Ja, du hast Probleme mit dir und mit anderen. Ich komme mal. Gott wird Mensch, er kommt auf dieses Niveau, er wird wie du und ich, besucht uns, kommt auf die Augenhöhe und sagt, erstens, ich weiß, du kriegst es nicht hin, gell? Nein, ich krieg's nicht hin. Freue dich, Welt. Ich komm und mach's für dich. Ich mach's für dich. Boah, ist das gut. Und dann, alles, was ich mach für dich, mach ich das, was gefordert ist. Du musst es nicht mehr tun. Ich mache es für dich. Und dann schenke ich es dir. Ich gebe es dir. Das ist mein Geschenk. Das ist Weihnachten. Gott kommt, um das zu tun, was du und ich niemals tun konnten. Und dann heißt es so gut, also in der Gestalt der Sünde, in der Fleisch ist es Sünde. Das heißt, er nahm die gleiche Gestalt der Sündhaftigkeit an wie du und ich. Und für die Sünde, das ist der Grund. Warum nahm das? Weil er musste die Sünde überwinden. Also musste diese gleiche Gestalt annehmen. Wenn die katholische Kirche, ich entschuldige mich nicht, ich rede so, wie es ist, wichtig. Wenn die sagen, er nahm die Gestalt Marias an, die sündlos war, dann ist das, geht das hier nicht. Denn er konnte nur die Sünde überwinden, wenn er in der Gleichheit der Sünde kam. Wenn sie aber sagen, er nahm die Gestalt der Maria und die war nicht sündig, sondern sündlos, dann was hat er denn überwunden? Das ist eine Irrlehre. Das ist eine antichristliche Lehre. Und jeder, der das predigt, lehrt und einsetzt als Lehre, als Dogma, ist der Antichrist. Wie kann man sich solch einer Kirche anschließen? Wie kann man nur? Das ist so entscheidend. Erlösung gibt es nur. Jesus hat deine Sündhaftigkeit angenommen, um diese Sündhaftigkeit in dem gleichen Leib wie du und ich zu überwinden. Und dann, lies mit mir weiter. Jetzt kommt's. Indem er seinen eigenen Sohn in der Gestalt des Fleisches zur Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Das ist der Sieg. Wie hat er das getan? Er hat es überwunden. Nicht gesündigt. Weder als Baby im Stahl, noch als Erwachsener am Kreuz. Denn er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. An allem, was er litt, lernt er den Gehorsam. Den ganzen Weg gegangen. Und so hat er die Sünde überwunden. Aber wisst ihr was? Das ist noch nicht alles. Er hat eben nicht nur das Leben gelebt und somit die Sünde überwunden und schenkte dieses sündlose Leben. Er ist auch gekommen, um den Tod zu sterben, der den Sündelohn ist. Denn wir haben ja gesündigt, oder? Wir kriegen ein Leben, das gerecht ist. Aber wir haben noch viel Leben, das nicht gerecht ist. Was wiegt auf? Es geht nicht ums Auswiegen. Der Sündelohn ist der Tod. Hast nur eins gebrochen, war's das. Also kommt er und sagt nicht nur, ich lebe alles für dich, ich sterbe für dich. Das ist doch das größte Geschenk, das es gibt. Es ist alles, alles getan, vollkommen getan. Darum musste er Mensch werden. Und dann sagt Paulus Vers 4, schaut mal, so durch eigene Gedanken immer wieder unterbrochen von der Herrlichkeit, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird, wo? Durch uns? Mit uns? Für uns? In uns? Das ist so gewaltig, damit die Rechtsforderung, das heißt Gottes Gerechtigkeit, Gottes Anspruch, damit es erfüllt würde. Darum kam er in diese Welt und wurde Mensch, hat alles getan, damit diese Gerechtigkeit wo ist? In uns, in deinem Herzen. Ja, wie? Wie geht das? Darum sandte Gott den Geist seines Sohnes in uns. Der Sohn, der vollkommen gerecht ist, nimmt Wohnung in dir. Die Gerechtigkeit nimmt Wohnung in uns. Brauchen wir das Gesetz? Wenn wir die vollkommene Gerechtigkeit in uns haben. Und wenn diese Gerechtigkeit uns leiten wird, wird sie gegen das Gesetz sein, das er vollkommen gehalten hat? Das sei ferne, niemals. Was für eine Wahrheit, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Jetzt ist was Neues passiert. Jetzt ist etwas Entscheidendes passiert. Geht mit mir. Oh, ich muss noch so ganz so vieles lesen. Lasst mich noch Vers 7 euch, Vers 6. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes ist Leben, Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Das Fleisch kann das Gesetz Gottes nicht halten, es ist nicht untertan. Lest mit mir weiter. Denn es kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Okay? Wenn jemand heute noch den Anspruch erhebt, auf irgendeine Weise das Gesetz halten zu wollen, dann kann ich ihm von der Schrift sagen, du wirst niemals Gott gefallen können. Niemals. Geht nicht. Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch. Warum nicht? Weil Jesus das Fleisch überwunden hat. Ja, wie kann das sein? Wem gilt das Ganze? Schaut mal Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn aber jemand den Geist Christi, den Geist nicht hat, der ist nicht sein. Auf was kommt es an? Aufs Gesetz? Auf den Geist. Zurückschnell zum Galaterbrief. Ich schließe. Ich merke, meine Bibelstunde wird immer länger. Deswegen muss ich mich hier ein bisschen wieder konzentrieren. Ich lese nochmal Kapitel 4, Vers 4 im Galater und schaut nochmal. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz. Verstehen wir jetzt, oder? Warum unter dem Gesetz? Damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren. Das ist der erste Grund für die Menschwerdung Jesu. Alles erklärt, jetzt steht es an sich so einfach. Gell? Damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz. Das ist der Grund. Jesus kam aus diesem Grund. Aus diesem Grund wurde ein Jude. Aus diesem Grund wurde ein Israelit. Damit er unter das Gesetz kommt. Warum? Damit er die, die unter dem Gesetz sind, zu befreien. Wenn jemand sagt, Jesus war ein Jude und hielt das Gesetz und jetzt müssen wir es dann tun, dann offenbart er, dass er das, die Menschwerdung Jesu nie verstanden hat, warum er in diese Welt gekommen ist. Er ist kein Kind Gottes. Denn der Geist hätte ihm schon längst diese Wahrheit bezeugt. Jesus kam, damit man eben nicht unter dem Gesetz ist. Damit befreit ist, losgekauft ist. Wie katastrophal ist das, dass diejenigen, die den Namen Jesu in den Mund nehmen, so eine konträre Aussage tätigen, so etwas Falsches sagen. Jesus ist in die Welt gekommen, wurde ein Jude, hielt das Gesetz, also müssen wir halten. Das ist genau das Gegenteil vom Evangelium. Jesus wurde ein Jude, kam als Israelit in diese Welt unter das Gesetz, damit er uns davon befreit. Das ist das Evangelium. Weil etwas anderes lehrt, lügt. Wer etwas anderes lehrt, redet gegen den Christus, leugnet, dass Jesus im Fleisch gekommen ist und ist ein Antichrist. Und viele, viele von denen. Wisst ihr, welche Folgen hat? Vers 6, nächste Bibelstunde, damit ihr wisst, wie der Gedankengang weitergeht. Ich habe es gerade im Römerbrief vorgelesen. Paulus hat eine Logik, die dahinter geht. Und die heißt folgendes. Vers 5, damit wir die Sohnschaft empfingen. Jesus kam aus dem ersten Grund, damit wir nicht mehr unter dem Gesetz sind. Gell? Der zweite Grund, damit wir was werden? Söhne. In dem Fall ist wichtig, nicht nur Kinder, Söhne. Wisst ihr warum? Denn ein Sohn erbt. Und das muss ein männlicher sein. Wie gut, dass in Christus weder Mann noch Frau sind. So ein Eins in Christus, ach, das ist wichtig. Darum ist es weder Mann noch Frau. Es hat nichts mit Predigen und Nicht-Predigen zu tun. Sondern in Christus sind alle Söhne. Weder Mann noch Frau, alle sind Söhne. Warum? Weil sie alle Berechtigte erben werden. Warum ist es so wichtig? Denn unter dem Gesetz ist man was nicht? Sohn. Was ist man unter dem Gesetz? Sklave. Erbt ein Sklave? Nein. Wer erbt? Sohn. Also kam er, um uns vom Gesetz wegzubringen, damit du Sohn werden kannst. Wenn du unter dem Gesetz bist und dich unter das Gesetz stellst und versuchst, dadurch das zu bekommen, was du von Gott erwartest, nämlich ewiges Leben, wirst du es nie bekommen, weil nur der Sohn erben wird. Der Sohn ist aber nicht unter dem Gesetz. Jeder, der unter dem Gesetz versucht, von Gott ewiges Leben oder das Erbe zu bekommen, wird es nie kriegen. Der Sklave wird nicht erben, nur der Sohn. Das ist der Gedankengang. Wie wird man Sohn? Man braucht den Geist des Sohnes. Und das ist dann die zweite Sendung. Die erste Sendung war die Sendung des Sohnes. Damit er die Grundlage schaffen könnte, damit du und ich Sohn werden können, damit der Geist kommen könnte. Darum kam Jesus zuerst in dieser Welt. Darum Weihnachten. Nach diesem einen Geschenk hört es nicht auf. Weil das ist schon gewaltig, gell? Schon herrlich. Auf einmal sagt der Herr, guck mal, da liegt noch was unter dem Baum. Wie? Das ist doch schon herrlich genug. Ja, guck mal. Und da gehen wir hin, packen aus und da ist die Gabe des Heiligen Geistes. Und alles, was damit verbunden ist. Boah, was für ein Geschenk. Nächsten Mittwoch, nächste Adventsbibelstunde, packen wir das nächste Geschenk aus. Was bedeutet das, dass wir das Recht haben, Söhne Gottes genannt zu werden. Ich möchte beten. Danke dir, Jesus Christus, für deine Erniedrigung, für die Menschwerdung, dass du es nicht für einen Raub hieltst, der du Gott bist, die Knechtsgestalt anzunehmen, das Fleisch der Sünde anzunehmen, im Fleisch zu kommen, Fleisch zu werden, um das Fleisch zu überwinden, mein Fleisch zu überwinden. Ich kenne mein Fleisch und ich weiß, ich kann es nicht überwinden. Aber du hast es getan und das ist meine Hoffnung, das ist mein Glaube, das ist meine Hoffnung. Ja, das ist herrlich, ich danke dir dafür. Ich danke dir für jeden, den der Geist das bezeugt hat und der es im Glauben angenommen hat. Jesus Christus, danke für dieses herrliche Geschenk, für die Zeit, für dein Wort, dass wir daran erinnert werden, was wir in dir haben. In deinem Namen will ich es beten. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause.